Deutschlandfunk Nova.
Wenn einen die eigene Oma oder der eigene Opa irgendwann nicht mehr erkennt, weil er oder sie dement ist, dann kann das für alle Beteiligten natürlich sehr herausfordernd und einfach richtig traurig sein. Rund 1,8 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer Demenz und die Wahrscheinlichkeit zu erkranken steigt mit zunehmendem Alter deutlich an. Ja, und angesichts der Tatsache, dass wir immer älter werden, ist das einfach ein Thema, das uns alle beschäftigt. In jungen Jahren vor allem natürlich als Angehörige von Erkrankten. Wie geht man damit um, wenn Eltern, Großeltern, nahe Menschen erkranken? Darüber spreche ich mit Bastian Willenborg. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin. Hallo Bastian.
Hallo Rahel.
Das Thema Demenz, spielt das in deinem Berufsalltag überhaupt eine Rolle?
Das Thema Demenz spielt in meinem Alltag schon eine Rolle, jetzt nicht so eine ganz große, weil ich jetzt keine Spezialpraxis für Demenzerkrankte habe. Also die Demenzkranken selber sind ganz wenig bei mir, aber für die Angehörigen, da ist es immer wieder Thema. Also ich habe ganz viele PatientInnen, die Angehörige haben, die an der Demenz erkrankt sind. Darum letztendlich auch irgendwie psychische Schwierigkeiten dadurch bekommen.
Was begegnet dir dann so?
Also ganz viele PatientInnen haben sowas wie ein Burnout-Phänomen oder kriegen so Depressionen, selbst auch Angst, auch eine Demenz zu haben, wenn so, weißt du, die Eltern eine Alzheimer-Demenz zum Beispiel bekommen, dass dann auch so Sorgen da sind, Mensch, kriege ich das auch?
Das heißt, das ist dann quasi nicht die Erkrankten direkt, sondern deren Umfeld. Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was jetzt so für uns auch in unserem Alter dann am ehesten ist, dass man vielleicht jemanden, also ob es jetzt Eltern sind oder Großeltern, dass wahrscheinlich die meisten von uns mal mit einer an Demenz erkrankten Person irgendwie Kontakt hatten oder auch haben. Das ist ja ein Riesenthema, ne? Es gibt sehr unterschiedliche Formen von Demenz. Und Alzheimer ist ja quasi die häufigste Form von Demenz, eine Unterform davon sozusagen. Kannst du vielleicht mal möglichst einfach erklären, was da im Körper passiert, wenn wir jetzt mal einfach bei Alzheimer bleiben?
Genau, wenn wir bei Alzheimer bleiben oder erstmal kann man sagen, für alle Demenzen, das sind neurodegenerative Erkrankungen. Das heißt letztendlich, dass Nervenzellen verenden oder zugrunde gehen oder auch die Kontakte zwischen den Nervenzellen, die Synapsen, dass die weniger werden. Und das ist auch bei der Alzheimer-Demenz so. Und bei der Alzheimer-Demenz gibt es dann noch so ganz spezifische Proteinablagerungen, die da sind, die man auch tatsächlich nachweisen kann. Das ist einmal das Beta-Amyloid und das sind so Tau-Fibrillen. Das sind so zwei Proteine, also Beta-Amyloid und Tau, die man auch im Nervenwasser zum Beispiel nachweisen kann.
Und was passiert dann mit denen? Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen drüber gelesen und da war oft von so Plaque wie so Ablagerung irgendwie die Rede.
Genau, also um das zu verstehen, muss man vielleicht einmal sich vorstellen, wie so Nervenzellen miteinander kommunizieren. Ja. Und wir haben ja unglaublich viele Nervenzellen im Gehirn und die sind ganz dicht beieinander und eng beieinander und es gibt ganz, ganz viele Verbindungen, diese Synapsen zwischen diesen Nervenzellen. Mhm. Und jetzt gibt es bei der Alzheimer-Erkrankung zwei unterschiedliche, Proteinablagerung, diese Plaques tatsächlich, also wie so, ich nenne es jetzt mal Zellmüll im weitesten Sinne, ist nicht ganz korrekt, aber um so eine Vorstellung zu haben. Und da gibt es einmal das Beta-Amyloid, das so zwischen den Nervenzellen sich ablagert und damit eine größere Distanz zwischen den Nervenzellen herstellt und auch dafür sorgt, dass diese Synapsen, dass diese Zellverbindungen nicht mehr so gut funktionieren. Und die Tau-Fibrillen, das sind wie so Proteinablagerungen, so Plaques in den Nervenzellen, die dazu führen, dass die Zellen wie verklumpen und letztendlich auch absterben können.
Und wozu führt das dann langfristig?
Ja, und das ist tatsächlich was, wenn du dir vorstellst, das Gehirn ist ja für alles verantwortlich.
Ja.
Und je nachdem, welche Nervenzellen dann kaputt gehen, kannst du ganz unterschiedliche Phänomene haben. Und das, was bei der Alzheimer-Erkrankung das Vordringlichste ist, ist der Gedächtnisverlust. Mhm. Also vor allem, das fängt mit dem Kurzzeitgedächtnis an, dass man sich nicht neue Dinge merken kann. Mhm. Aber das geht auch weiter, Orientierung. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Oder jeder kennt so diese Geschichten, dass Menschen mit Demenzerkrankungen auf die Straße laufen und nicht mehr wissen, wo sie hin möchten. Das kann die Sprache beeinträchtigen. Zum Schluss kann es auch körperliche Funktionen, Inkontinenz, Schluckstörung, Schlaf-Wach-Rhythmus. Also das ist eine ganz wirklich unschöne Erkrankung, die leider chronisch verläuft und an der man letztendlich auch sterben kann.
Und die also quasi relativ leicht anfängt und dann sehr langsam eben schlimmer wird, ne?
Genau.
Gibt es Risikofaktoren dafür oder weiß man, wer das bekommt und wer nicht?
Ja, also ganz grob sozusagen für die klassische Alzheimer-Demenz, ja. Der größte Risikofaktor ist das Alter. Mhm. Also man muss sagen, also vor allem über 65-Jährige, da steigt das Risiko deutlich an. Es gibt tatsächlich auch ein genetisches Risiko. Und wenn man sich Studien anguckt, sind Frauen etwas höher oder häufiger betroffen als Männer. Kann aber auch daran liegen, dass Frauen älter werden.
Älter
das
werden,
weiß man
ne?
nicht. Ja. Genau. Mhm. Und dann gibt es so ganz unterschiedliche Dinge. Ich greife einfach mal so ein paar raus. Adipositas, Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum. Das ist was, was wir vielleicht selbst irgendwie in den Griff kriegen können, was dazu führt. Bewegungsmangel und Depressionen erhöhen das Risiko. Aber auch sowas wie das Bildungsniveau. Das heißt, je geringer die Bildung ist, desto höher ist das Risiko.
Woran liegt das?
Ja, wahrscheinlich, weil letztendlich, wenn du ganz viel Bildung hast und dein Gehirn dein Leben lang trainiert hast, gibt es halt auch mehr Nervenzellen und mehr Verbindungen, die kaputt gehen können.
Also das heißt, wenn man ja sich kognitiv die ganze Zeit irgendwie das Leben lang fordert, I don't know, viel liest, viele neue Dinge lernt, ja. weiß ich nicht, dann senkt das zumindest ein bisschen das Risiko.
Auf jeden Fall. Also so klassische Kreuzworträtsel, Sudoku oder ganz gut Instrument lernen. Soziale Isolation, so ein anderer Risikofaktor. Mhm. Ich auch da glaube ich einfach, dass durch die Interaktion mit anderen Menschen, gemeinsame Gespräche, Geschichten erzählen, dass das was ist, was uns ja wach hält und genau am Zahn der Zeit hält.
Aber es gibt sicherlich natürlich auch Menschen, ne, die das alles immer gemacht haben und trotzdem an Alzheimer genau. erkranken. Ne?
Auf jeden Fall. Und dann hast du natürlich einfach dieses genetische Veranlagung, die da ist und die dann auch nicht weg zu argumentieren ist.
Jetzt habe ich schon gesagt, die meisten von uns haben wahrscheinlich mal Kontakt mit Demenzerkranken gehabt oder haben das, ne, wegen Oma, Opa oder auch die eigenen ja. Eltern. Was findest du im Umgang mit Demenzerkrankten am allerwichtigsten?
Ich glaube, das Wichtigste für den Umgang mit Demenzerkrankten oder ich glaube für den Umgang wenn man pflegebedürftige Angehörige hat, also für pflegende Angehörige, ist Selbstfürsorge. Mhm. Also wirklich regelmäßige Pausen, auf die eigene Gesundheit achten. Das ist was total wichtig ist, auch wenn es schwer fällt. Und was total gut hilft, ist, wenn man sich mit Gruppen trifft, die in vergleichbaren Situationen sind, also Angehörigengruppen. Das ist was wirklich gut ist. Und sich klar machen, dass, ja, es einfach ein Prozess ist, kognitive Leistungsfähigkeit wird abgebaut. Das heißt, man hat nicht mehr die Mutter, den Vater, den Opa, die Oma, die man irgendwie von früher kannte, sondern die Menschen verändern sich leider, dass man einfach langsamer spricht, deutlicher spricht, versucht ruhig zu bleiben, sich klar macht, dass, auch das finde ich ganz wichtig, die Menschen, die an Alzheimer-Erkrankungen leiden, die wollen uns ja nicht ärgern, wenn sie uns zum fünften Mal fragen, wie spät das ist. Mm. Sondern die haben ja einfach wirklich vergessen, was wir vor 2 Minuten gesagt haben. Und sich das klar zu machen, das ist nicht da, um mich zu ärgern, sondern da hat jemand eine wirklich schlimme Erkrankung und wir versuchen gemeinsam das Beste draus zu machen.
Es ist ja, ne, du hast es schon gesagt, bei Alzheimer-Demenz dann beispielsweise leidet ja vor allem das Kurzzeitgedächtnis. Und wenn man sich dann nach 2 Minuten irgendwann nicht mehr an Dinge erinnern kann, die man vor 2 Minuten vielleicht auch besprochen hat, ist es natürlich auch als Angehöriger natürlich eine Geduldsprobe, ne? Dass man nicht jetzt sagt, boah, das habe ich dir doch jetzt 5-mal erklärt, wie oft denn noch irgendwie so, ne? Das ist ja schon natürlich auch eine persönliche Herausforderung, da dann geduldig und so mit umzugehen. Mhm. Ne?
Genau, und wenn man merkt, ich werde ungeduldig, das kann ja passieren, dann zu sagen, Mensch, Oma, das tut mir leid, ich muss mal gerade irgendwie eine Pause machen, ich gehe joggen, ich mache was anderes, ich muss mal gerade meine Meditation machen, ich habe leider gerade keine Zeit für dich. Und das ist tatsächlich schwierig. Ich kann mich auch an Situationen schon zu Schulzeiten erinnern. Bei einer Freundin damals von mir, da hatte die Großmutter tatsächlich auch eine Alzheimer-Demenz. Und diese Situation, die hat wirklich alle 3 Minuten gefragt, wie spät ist es eigentlich? Mhm. Und dann jemand meinte, auf meiner Uhr ist noch gar nicht so spät. Und dann hat sie aber auch schon das 5. Mal erzählt bekommen, naja, aber deine Batterie ist alle, wir müssen die wechseln. Und das hat sie einfach nicht behalten können.
Wie geht man dann da am besten mit um? Verlässt man die Situation besser irgendwann oder macht man es dann doch 10-mal, 15-mal oder was würdest du da raten?
Ich glaube, es gibt Menschen, die waren es dann 10 oder 15 Mal oder sagen, Mensch, oh, zeig mir mal deine Uhr und dann wechseln wir die Batterie oder irgendwann sagen wir, ich weiß es selbst nicht mehr. Irgendwann ist es vielleicht auch, hat es auch so was bisschen Slapstick-mäßiges, wenn man dann auch mal lachen muss, dann ist es so, dann ist es ja nicht bös gemeint, aber dass man mit allem, was so kommt, einfach offen umgeht. Und wie gerade wirklich merkt, wenn man sauer wird, wenn so ein bisschen so eine Wut oder Aggression hochkommt, dann eher auch mal den Raum verlassen.
Ja, und was ich auch mal gehört habe, ist, dass es auch wichtig ist, Menschen, die halt eine Demenz haben, nicht zu überfordern. Also ne, keine Dinge mehr von denen zu fordern, die einfach nicht mehr können. So.
Genau. Also gucken, was geht noch, was geht nicht. Und was auch bei Menschen mit Demenz wirklich wichtig ist, ist, die Menschen sozusagen in ihrer Umgebung zu belassen. Wenig Veränderung, viel Routinen hilft denen.
Was kann man vielleicht als Angehöriger auch tun, um den Verlauf der Erkrankung vielleicht positiv auch zu beeinflussen? Ne? Also vielleicht auch so ein Stück weit vielleicht auch zu verlangsamen. Geht das?
Also auf jeden Fall dabei unterstützen, wenn es Medikamente verordnet worden sind, die Medikamente regelmäßig zu nehmen. Das ist schon was, was da funktioniert. Dass es einfach langsamer wird. Und dass man wenig Veränderungen zu Hause macht. Wenn man weiß, da ist jemand mit einer Alzheimer-Demenz und mit dem leben wir zusammen, dann würde ich eher empfehlen, keine großen Veränderungen zu machen. Also sowas wie, muss es vielleicht jetzt schon das neue Sofa sein oder nicht? Also sowas, Möbel umstellen, das würde ich sein lassen. Und dann versuchen, das eher reizarm zu gestalten und ja, die Betroffenen darin zu unterstützen, sich weiter gut zurechtzufinden in ihrer Umgebung, die bekannt ist und eben das Bekannte nicht zu verändern.
Es gibt ja auch so Apps, ne, die man als Angehöriger nutzen kann. Also es gibt so einen Demenz-Guide, es gibt aber auch so eine App, wo man Spiele spielen kann mit Demenzerkrankten, die dann sehr einfach aufgebaut sind, wo dann so Memory-artige Spiele sind oder so andere, wo man dann die andere Person so ein bisschen fordert. Was hältst du von sowas?
Also alles, was sozusagen das Gehirn wach hält, finde ich gut. Und wenn die Menschen das gut schaffen, sozusagen auch mit den, also mit dem Smartphone und sowas zurechtzukommen, finde ich das eine gute Idee.
Aber nicht überfordern gleichzeitig.
Genau, nicht überfordern, und ich selbst habe keine aktiven Erfahrungen mit diesen Apps. Also ich weiß, dass, also gerade sowas wie einfache Rätsel zum Beispiel, es gibt es auch als Hardcover, also was man so Spiele mit Alzheimer-Erkrankten oder mit Demenzerkrankten spielen kann, dass das tatsächlich was ist, was ganz gut funktioniert.
Also alles, was in einem guten Maße, sage ich mal, kognitiv fordert, ist gut und kann auch helfen.
Genau.
Danke, Bastian.
Sehr gerne.
Bastian Willenborg, wir haben über Demenz gesprochen. Bastian ist Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. Und es gibt auch ein Alzheimer-Telefon für Betroffene und für Angehörige. Das macht die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, wird vom Innenministerium gefördert. Da kann man sich auch informieren und beraten lassen. Findet ihr sofort, wenn ihr Alzheimer-Telefon bei Google eingibt. Und wenn ihr konkrete Fragen, egal welcher Natur, an Bastian habt, könnt ihr auch gerne anonym stellen, die wir hier mit ihm besprechen sollen. Also weiß ich nicht, wie gehe ich damit um, wenn ich ständig auf der Arbeit mit KollegInnen aneinander gerate. Geben wir das an ihn weiter und wir machen so eine Art kleine Sprechstunde, kleine Psychotherapie-Sprechstunde. Anonym gerne, könnt gerne Fragen schicken, könnt auch Sprachnachrichten schicken, ohne Name, mit Name, egal womit ihr euch gut fühlt. Schreibt gern 030 8503 8503, also 030 8503 8503. Könnt natürlich auch eine Mail schicken an mail@deutschlandfunknova.de. Wir geben das dann weiter.
Deutschlandfunk Nova.